Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom AOM-Podcast. Ich habe gerade überlegt, wie ich es anmoderiere, weil wir starten eine neue Reihe bei uns. Das ist jetzt nicht AOM-Shorts und nicht die normalen Gastfolgen, sondern es ist eine Deep-Dive-Reihe, die jetzt startet, zum Thema DSP. Ich habe Verstärkung dabei, einen Special Guest. Ich kenne ihn sehr gut. Ihr lernt ihn jetzt in den nächsten Folgen immer besser kennen. Herzlich willkommen, Florian Giulio Fotter.
Ja, danke dir. Freut mich auch, heute hier zu sein und einen kleinen Einblick in die Demand-Side-Plattform vom Amazon heute zu geben.
Ja, ich habe mir einen Florian Quadratwitz gespart, der wird aber sicherlich noch kommen im Laufe der Reihe. Genau, Florian ist Teammitglied bei uns, als Florian, du bei uns ins Team gejoint bist. Gut, wir heißen beide Florian, ist ja erstmal nichts Besonderes dran, ne? Aber du heißt Fotter und ich heiße Fette und wir haben letztendlich nur zwei Buchstaben, die sich unterscheiden. Als ich dann irgendwie zu Moritz meinte, so, Mensch, wir haben hier einen neuen DSP-Experten, meinte Moritz, ist es jetzt hier ein Scam? So, Florian Fotter kannst du mir nicht erzählen. ist aber nicht so. Zum Glück. So, und du bist jetzt hier am Start, bewegst dich irgendwie seit über 10 Jahren in der DSP-Welt. Erzähl doch mal, wer bist du und was hast du bisher gemacht?
Ja, hi, genau, Florian Giulio Fotter. Ich bin seit 2012 jetzt insgesamt im Programmatic Advertising unterwegs, habe angefangen damals bei einer Technologie, DataZoo, die jetzt heutzutage zu Roku TV gehören, habe dort im Support Engineering gearbeitet, meine Ausbildung quasi auch damals gemacht als Werbekaufmann, bin dann aber von da aus auch zu Publishern gewechselt. Ich habe bei Autoscout, ImmoScout, GoFeminine, OnMeda, also auch so ein bisschen in den verschiedenen Bereichen unterwegs gewesen, was natürlich hilft, wenn man mit verschiedenen Brands zum Beispiel heutzutage auch redet. Und war jetzt auch schon mal vor ein paar Jahren bei einer Amazon-Agentur gewesen, als das ganze Thema quasi gerade groß wurde mit Amazon und der DSP. Und bin aber zuletzt eben bei einem großen Zusammenschluss gewesen von den zwei großen TV-Vermarktern und habe dort als Technical Consultant quasi gearbeitet und bin jetzt hier bei MoveSell und betreue zusammen mit meinen Kollegen die DSP quasi und die Kunden.
Worüber wir sehr happy sind, das können wir jetzt schon mal sprechen für das ganze Team, für die ganzen Kunden. Muss gucken, über was man sprechen kann, was sicherlich irgendwie so ein bekannter Case ist, den wir bei uns betreuen, was sicherlich viele von euch auch schon mal mitbekommen haben, ist der Elanco-Case. Das hat ja von Julian mit seinem Team, was hast du so erfolgreich gemacht, dass das Ganze auch auf der OMR-Bühne von Amazon dann vorgestellt wurde. Das war echt irgendwie, das war cool. Da ging es darum, ja, erzähl mal, worum ging es da?
Ja, Elanco ist prinzipiell das Thema, dass sie halt verschiedene Produkte haben. Und es geht hier hauptsächlich eben um die Haustierprodukte, so gesehen Zeckenschutz. Und da auch in dem Bereich sind sie halt zum Beispiel Marktführer, beziehungsweise haben sie halt ein Zeckenhalsband, dann haben sie aber auch wiederum Tabletten. Und all das sind halt am Ende des Tages Produkte, die ja auch sehr viel Konkurrenz haben. Und um dann halt eben den richtigen Share of Voice zu kriegen, sichtbar zu sein bei den Kunden, ist es halt wichtig, über halt eben die DSP ja auch weiterzugehen und wo wir dann halt auch die verschiedensten Maßnahmen genutzt haben und den ganzen Funnel eben entlang die User geleitet haben.
Ja, das heißt, gerade so im Upper Funnel habt ihr mit Videos gearbeitet oder habt ihr mit irgendwie?
Genau. Auch Prime Videos, quasi CTV-Kampagnen, Connected TV hier, ja auch ein super wichtiger Bereich und ich glaube, innerhalb unserer Podcast-Reihe, die wir hier jetzt machen werden, wird Video, glaube ich, auch auf jeden Fall ein Deep Dive wert sein, weil sei es jetzt mit Prime Video, aber ja, es wird ja immer mehr, kann man nur sagen, ne?
Ja, definitiv. Vielleicht gehen wir noch mal einen einen Schritt zurück und nehme euch einfach mal mit so in das Brainstorming, was Florian und ich auch hatten. Wir haben uns so verschiedene Themen zurechtgelegt und es ist schon so, das wissen wir ja, weil wir eine eigene DSP-Entity bei Amazon haben. Das heißt, wir seit Jahren da Top-Partner sind, können alles irgendwie selbst machen. Dementsprechend kommuniziert Amazon auch auf den verschiedensten Events immer wieder mit uns, was es da für neue Updates gibt, was man für Marken machen kann, insbesondere dieser Upper Funnel. Da tut sich extrem viel. Wir hören eigentlich immer, dass in irgendwelche neuen Rechte eingekauft werden. Fing jetzt irgendwie letztes Jahr war viel mit Sportrechten, das heißt irgendwie Champions League, Bundesliga, die NBA-Rechte wurden für diverse Jahre gekauft. Dieses Jahr geht's jetzt weiter. Disney Plus als irgendwie Streaming-Anbieter kam hinzu. Netflix kam hinzu. Spotify kam jetzt hinzu.
Ja, jetzt ganz neu, ne?
Das sind irgendwie News, die prasseln auf irgendwie die Marken ein. Amazon hat damit auch einiges vor. Wir haben aber aus der Zusammenarbeit mit führenden mittelständischen und großen Marken gelernt, dass die meisten Marken vom Verständnis noch deutlich weiter am Anfang sind und diese neuen News jetzt erstmal sich auf sie einprasseln, okay, Netflix, dann kommen irgendwelche Leute von Amazon, die sagen, ihr müsst das machen. Aber es fehlt so ein bisschen dieses grundlegende Verständnis. Wann ist eine DSP-Kampagne für mich überhaupt richtig? Was kann ich für eine Erwartungshaltung haben? Wann ist es vor allem auch nicht richtig? So, ich glaube, das ist auch irgendwie auch ganz wichtig, ist, welchen Reifegrad brauche ich, welche Budgets brauche ich, welche Media-Assets brauche ich, auch welche Creatives und so weiter. Das heißt, irgendwie Fragen über Fragen, dann schwirrt das Wort Amazon Marketing Cloud irgendwie immer noch mit rum. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir fangen mal bei den Basics an und nehmen jetzt aber verschiedene Podcast-Folgen auf, die werden regelmäßig erscheinen. Heute soll es erstmal um das Thema gehen, okay, einfach mal Einführungshistorie, was ist überhaupt so eine DSP, weil Amazon DSP ja nicht erfunden hat. Woher kommt das ganze Thema überhaupt mit Bannern, DSP und so weiter? Das heißt, ein kleiner Ausflug in die große Marketingwelt. Dann werden wir nochmal eine Special-Folge haben zum ganzen Thema Video, weil das ganze Thema irgendwie Video-Advertising ist im Wandel. TV ist irgendwie eines der größten Formate, historisch gewachsen und immer mehr verschiebt sich jetzt in Richtung Addressable-TV, das heißt wirklich Zielgruppen, die ganz genau ansprechbar sind über die DSP, basierend auf echten E-Commerce-Käuferdaten. Das heißt, man kann irgendwie Zielgruppen sehr viel genauer auswählen. Dann werden wir nochmal eine Special-Folge machen zum Thema so Daten mit Zweck, Analyse, AMC. Ich weiß nicht, Flo, vielleicht kannst du ja mal erzählen, ne? was verbirgt sich dahinter?
Ja, wie du schon richtig sagst, man hört immer wieder Amazon Marketing Cloud hier und jetzt ist auch die gesamten Daten sind zur Verfügung gestellt worden. Für jeden quasi AMS-Account kannst du dir jetzt auch einfach die Amazon Marketing Cloud ansehen. Und mir ist dabei immer wichtig, dass man das Ganze mal in Perspektive bringt, weil am Ende des Tages so ein Data Clean Room oder generell das Nutzen von Daten muss halt auch eine gewisse Basis haben und es sollte halt am Ende des Tages mit einem Zweck von vornherein gebunden sein, weil ich kenne es auch noch von den Jahren aus der Arbeit, dass man halt einfach jede Menge Reportings auch an Kunden schickt und die wissen irgendwann nicht mehr, was sie damit anfangen sollen. Also du kannst so viele Daten und so viele Reportings erstellen, wenn du nicht weißt, wofür du es machst, dann verwirren sie nur im schlimmsten Fall oder im Bestfall landen sie in irgendeiner Ecke und ja, das bringt halt auch keinem was. Daher ist uns zum Beispiel so ultra wichtig, dass man halt alles mit Zweck gebunden macht. Was ist dein Ziel? Du möchtest sehen, wo sind deine User denn entlang des Funnels zu deiner Marke gekommen? Wie oft hast du die User angesprochen? Was für einen Zeitraum brauchtest du? Etc. pp. Also es ist immer der Gedanke, was möchte ich mit diesen Daten erreichen und wie sollen mir diese Daten helfen, meine Kampagnen von morgen zu planen?
Genau, also das Thema irgendwie Analyse, Daten mit Zweck ist auf jeden Fall das Topic für Folge 3 und Folge 4 soll dann ein Stück weit mehr hands-on sein. Das heißt, irgendwie so plane ich als Marke meine erste DSP-Kampagne, beziehungsweise sollte ich vielleicht als Marke meine DSP-Kampagne in Zukunft planen mit irgendwie Media-Plänen und vor allem halt auch die richtige Erwartungshaltung mitbringen, weil ich glaube, viele sehen jetzt irgendwie in der DSP, man kann die DSP auf verschiedene Art und Weise sehen. Ne? Du kannst ja auf der einen Seite irgendwie Awareness-Ziele verfolgen, auf der anderen Seite kannst du aber auch irgendwie Purchase-Ziele, das heißt Conversion-Ziele im Lower-Funnel, verfolgen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, Bewusstsein dafür aufzubauen, wann macht eigentlich was Sinn und wann bleibe ich vielleicht sogar im Lower Funnel, wann nutze ich sowas wie Sponsored Display und wann mache ich den Schritt dann doch irgendwie zur DSP. Und dann, so glaube ich, werden sich immer mehr Themen daraus ergeben. Und da haben wir natürlich auch Lust irgendwie auf euer Feedback. Das heißt, wenn ihr eine Idee habt, ne, und sagt, okay, Mensch, irgendwie das treibt mich irgendwie die ganze Zeit schon rum, ich will was auf Twitch machen. Mir fehlt aber so ein bisschen das Hintergrundwissen, der Argumentationsstrang intern, um das für mich mal so zu validieren. Dann sagt uns Bescheid, dann widmen wir uns dem. Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir mal rein ins erste Thema. So, die Welt von DSP. Du hast mir erzählt, das Ganze ging vor 30 Jahren los. Schieß mal los.
Ja, richtig. wenn wir uns das ganze Thema DSP und quasi ja Display-Werbung auch angucken, was dahinter steht. Ne, DSP, auch für alle, die es halt nicht wissen, Demand-Side-Plattform heißt so viel. Wir sind eine Einkaufsplattform für automatischen Einkauf von Werbeplätzen. Aber vor 30 Jahren ging das Ganze damit los, dass die Zeitung Hotwired, heute nur noch bekannt als Wired, sich gedacht hat, wie können wir es eigentlich schaffen, dass wir unseren redaktionellen Online-Inhalt auch irgendwie monetarisieren. Und dann sind sie halt zu ihren klassischen Werbepartnern gegangen, die sie damals schon hatten, AT&T, Volvo, und haben mit denen geredet, hey, wollt ihr online mit uns Werbebanner quasi machen für eure verschiedenen Produkte etc.? Und so ist halt in die Geschichte eingegangen, dass AT&T-Banner mit Have you ever clicked your mouse right here? Und ja, das ist für unsere heutigen Verhältnisse ein so hässliches Banner, das muss man sagen. Neon-Schrift und ja, heutzutage würde da, glaube ich, jeder denken, das ist irgendein Scam oder sonst was sich dahinter versteckt. Aber damals hatte das halt einfach Klickraten von fast 50%. Und wir befinden uns heute in einer Zeit, wo normale Display-Klickraten so ab 0,1 als gut gelten, so richtig gut 0,5. Also, naja, das ist halt schon mal ein Riesenunterschied. Aber die Leute wollten halt wissen, was es damals ist. Und ja, von da aus hat sich das halt alles nach und nach entwickelt. Ne? Die Ersten, die es halt nachgemacht haben, die halt auch sagten, hey, wenn wir schon Online-Inhalte dann halt zur Verfügung stellen, da möchten wir, dass das natürlich auch irgendwie Geld einbringt. Und am Ende des Tages sehen wir das ja auch bei vielen Dingen. Ne? Also wir haben sehr viel, was dann halt gratis im Internet ist, wie Social Media oder sowas. Aber diese Plattformen müssen sich ja auch finanzieren. Das tun sie am Ende des Tages eben durch Werbung. Und das ist so der Punkt, an dem sich das halt alles weiterentwickelt hat. Von halt eben, du gehst zu einer Plattform und sagst, hey, ich möchte bei dir auf der Seite werben. Ich habe auch noch bei Autoscout, ImmoScout genau diese Situation gehabt, dass große Telekommunikationsanbieter natürlich gerne mit einem Immobilien-Scout zusammengearbeitet haben und jegliche großen Automarken gerne mit einem Autoscout zusammengearbeitet haben, weil am Ende des Tages macht es natürlich Sinn, mach da Werbung, wo deine Kunden sind. Und der Gedanke ist ja auch nicht falsch, aber durch halt das Aufkommen von ja, den ganzen Daten, die wir im Internet hinterlassen haben und wir mittlerweile alle dauerhaft online sind durch unsere Handys, hat sich dieses Targeting halt eben von einem umfeldbasierten Targeting zu einem userbasierten Targeting geändert. Und wir dann halt einfach sehen, dass wir alle Fußabdrücke im Internet hinterlassen, aber das halt auch alles anonymisiert. Ne? Es ist auch sehr, sehr oft dieses Thema mit DSGVO und allem, was in den letzten Jahren ja auch richtig und wichtig ist, damit wir nicht alle am Ende des Tages mit Namen irgendwo auftauchen. Aber es ist alles anonymisiert. Und auch bei Amazon zum Beispiel. Natürlich kaufst du die Sachen auf deinen Namen, aber die Daten, die durch dein Suchverhalten, durch dein Kaufverhalten etc. hinterlassen werden, die sind alles, du bist User XYZ. Und User XYZ halt hat Interesse. Ja, hinter mir steht Comicbuch, hat Interesse an Comicbüchern und dementsprechend macht es natürlich Sinn, demjenigen auch vielleicht den neuen Marvel-Film zu zeigen oder hey, guck dir den doch bei Disney an oder sowas. Und alles diese Datenpunkte, die wir halt hinterlassen, führen halt dazu, dass vor ungefähr gut 10 Jahren, also 13, 14, ja, vielleicht sogar 15 Jahren, begann das ganze Thema nämlich dann mit den Demand-Side-Plattformen, die zu dem Augenblick auch noch gar nicht so hießen. Wo dann halt Right Media, sagt man ungefähr, war die allererste Demand-Side-Plattform, die halt eben das automatisierte, den automatisierten Einkauf möglich gemacht hat von Werbeflächen. Aber damals hieß es noch einfach auch Realtime-Bidding oder Realtime-Advertising, wer das noch kennt. Und ja, davon wurde dann irgendwann, oder daraus wurde dann irgendwann Programmatic Advertising. Das Realtime-Bidding ist heute immer noch wichtig. Das ist das Tool, was hinter unserem ganzen Einkauf steckt. Dieser automatisierte Einkauf von Werbeflächen, der wie eBay-Prinzip-mäßig zum Beispiel ja entscheidet, wer jetzt das meiste bietet für eine frei gewordene Werbefläche. Und das Ganze in Millisekunden. Du rufst eine Seite auf, in der Zeit passiert das alles im Hintergrund. Technologie A redet mit Technologie B, die mit C redet und das alles, während sich die Seite aufbaut. Und das ist prinzipiell, wie es läuft.
Das ist total crazy. Also ich weiß, dass Amazon auch dieses Jahr so ein Stück weit mehr versucht, Inventar, was denen gar nicht selbst gehört, zu vermarkten. Das heißt, man kann über die DSP auf Amazon, kann man sagen, Mensch, ich möchte zum Beispiel Retargeting für ein Produkt schalten, wenn während der User auf einer Seite wie Stern oder sowas halt ist, ne, weil sie das Inventar von Stern sozusagen dann dafür nutzen. Und es gibt eine riesen Company, die heißt The Trade Desk und hat vielleicht der eine oder andere mal gehört. Und die ist wahnsinnig erfolgreich, weil die hat an sich ist sie nur der Mittelsmann zwischen Werbetreibenden und den Leuten, die das Inventar, also die Website irgendwie besitzen hat da ein riesen Business draus gebaut, ohne irgendetwas selbst da halt zu besitzen. Natürlich, die haben die Technologie und so, ne, aber das ist echt krass. Und da weiß ich, dass auch Amazon da sehr genau hingeguckt hat, weil die halt sagen, okay, Wahnsinn, die machen zig Millionen damit, ohne da irgendwie selbst was zu besitzen. Aber Amazon muss ja sagen, die haben ja sogar immer noch selbst irgendwie so die Website. Aber deshalb ist das halt so ein krasses Business.
Ja, man muss halt sagen, der Trade Desk als eine der großen Demand-Side-Plattformen einfach, die es gibt, hat selbst keine eigenen Webseiten, hat sich aber so gut positionieren können in den Jahren, dass sie halt eine riesen Relevanz haben. Aber man muss auch sagen, auf der anderen Seite sind es halt eben Google, Meta und jetzt Amazon seit neuestem, die halt ungefähr 55% dieses DSP-Marktes für sich beanspruchen. Ja, also wir haben hier die großen Player quasi, wo sich dann so ein Trade Desk versucht halt eben zu behaupten. Und damit in Amazon überhaupt so weit gekommen ist, gehen sie halt jetzt gerade hin und holen sich die Inventare wie in Netflix, in Disney Plus, holen sich die ganzen Sportsachen und halt eben auch ganz, ganz wichtig jetzt Spotify. Weil auch der Audiobereich, das wird auch immer wichtiger, sei es halt das klassische Radio auch digital zu machen. Wir haben alle Digitalradio seit wie lange schon hört, gibt es Leute, die nur noch Digitalradio hören. Aber auch das sind Sachen, die werden ja auch immer mehr programmatisch. Und ich habe vorher auch mit einer anderen Technologie noch zusammengearbeitet. Und auch da, wir haben mittlerweile Werbeflächen, die programmatisch angesprochen werden können über Ströer. Das heißt, Außenwerbung kann auf Basis der User, die sich an dem Tag da ungefähr bewegen, kannst du dann halt bestimmte Zielgruppen ansprechen. Morgens, wenn die Schüler unterwegs sind, dann, keine Ahnung, die neuen Pokémon-Karten. Und wenn dann aber ein paar Stunden vorher die Business-Leute unterwegs sind, dann zeigst du den neuen Giorgio Armani-Anzug auf der Werbefläche. Oder du hast ein Konzert von einer großen Künstlerin und hast dann in den Konzertvenues auch Banner, also quasi Außenstehlen heißt das Ganze. Und dann machst du halt passend dazu zum Beispiel Werbung für neue Schminke von, jetzt fällt mir keine Marke ein, weil ich mich so selten schminke.
Nivea. Na, also. Nivea schminken? Nee, ich glaube Nivea.
Okay, ich glaube.
Mac, Chanel.
Mac, genau. Ja, genau sowas halt. Na, also. Das kannst du selbst Außenwerbung. Programmatik ist ein Punkt, der uns überall immer mehr ja begleiten wird, dieser automatisierte Werbeeinkauf.
Ja, ich meine, was ist, also jetzt muss man sich ja fragen, okay, Grundprinzip ist irgendwie klar. Wie schafft es jetzt Amazon, einem bestehenden Markt immer relevanter zu werden? Ne? Und warum jetzt ja auch diese ganzen Player wie jetzt Netflix, Spotify, Disney Plus und wie sie alle heißen, dann auch sich an die Amazon DSP anschließen ist, dass, wir erinnern uns, wie du vorhin gesagt hast, es wird eher so zum userbasierten Targeting, dass Amazon natürlich diese ganzen Daten über die Kunden hat. So, Amazon weiß genau, Mensch, zum Beispiel irgendwie, ich will jetzt Leute erreichen, die haben Kinder im Alter von irgendwie, haben Neugeborene, sagen wir mal so. Das wissen die halt, weil diverse Produkte für Neugeborene irgendwie gekauft werden. Genauso wissen sie, wenn ich Leute erreichen will, die jetzt zum Beispiel gerade irgendwie zu Hause renovieren. So, ne, dann wissen sie, alles klar, okay, die haben hier irgendwie Kleister, Tapeten und so weiter gekauft, wahrscheinlich richten die sich gerade neu ein, ne? Oder sie haben ein Haus mit Garten gekauft, okay, es werden irgendwie so ein paar Gartenprodukte gekauft, okay, vielleicht macht es auch Sinn, dass ich irgendwie als Marke mein Gartenstuhl da halt irgendwie platziere. Und ich finde, das ist schon mal spannend, weil wenn ich jetzt weiß, okay, ich verkaufe Gartenstühle und ich will Leute erreichen, die jetzt irgendwie gerade sich mit dem Thema Garten beschäftigen, den Garten einrichten, dann kann ich ja genau diese Leute mit Hilfe der Amazon-Zielgruppen halt genau identifizieren und die erreichen, während die gerade Fußball gucken, während die gerade auf Disney Plus sind und so weiter, was ganz anderes machen. Und da gibt es halt ganz wenige Player, die überhaupt diese Datengrundlage haben, dass man das ermöglicht. Habe ich es richtig zusammengefasst? Ich meine, du bist der Experte, aber so
Ich muss sagen, perfekt gesagt. Ja, das ist es halt einfach. Und das macht Amazon so sehr aus. Ne? Das muss man sagen. Ich meine, ich als kleiner Nerd fand es von Anfang an interessant, wie klein die Zielgruppen da auch teilweise sind. Also wie krass genau du das hast. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, war meine interessanteste Zielgruppe noch Spielzeugsoldaten, die in Plastik waren. Also so diese, dass du so klein die Zielgruppen dann teilweise hattest. Und ich muss halt einfach sagen, das ist, was Amazon ausmacht. Wir haben bei Google zum Beispiel, ne, die Daten, die Google hat. Das ist dein Suchverhalten. Was hast du gesucht? Was hast du geguckt? Bei Meta ist es, was hast du geliked? Was hast du dir angesehen? Bei Amazon ist es, was hast du gekauft? Also du hast diesen deutlichen Schritt weiter als nur ein Like, als ein Search. Hast du bei Amazon, was haben die Leute gekauft? Womit haben sie mit ihrem Portemonnaie gesprochen am Ende des Tages? Ist es jetzt jemand, der wirklich der Comicbücher interessant findet, weil er die Filme gesehen hat? Oder ist es jemand, der ein Comicbuch gekauft hat?
Ja, und du kannst ja auf total viele Ebenen damit gehen. Ne? Du kannst ja sagen, wenn jetzt jemand irgendwie immer Produkte im oberen Preissegment kauft, egal was der kauft. Ne? Sag mal, der richtet sich sein Zuhause ein, kauft irgendwie Designmöbel. Ja. Der richtet sich seinen Arbeitsplatz ein, kauft irgendwie nur die teuersten irgendwie Technikgeräte, dann ist es wahrscheinlich irgendwie ein Haushalt, der irgendwie zu den Gutverdienern zählt. Ne? Und jetzt will ich irgendwie ein Produkt verkaufen, was sich explizit an Gutverdiener richtet, dann kann ich diese Zielgruppe halt auswählen. Ne? Also ich finde so dieses, wo du da überall hingehen kannst, das ist auch das, ne? Weil wir wollen ja auch so ein bisschen über Daseinsberechtigung von DSP halt sprechen. Wo glaube ich auch viele sich fragen, okay, soll ich jetzt die DSP nutzen? Wenn ja, was ist mein Vorteil? Wir haben schon mal verstanden, okay, wir haben irgendwie auch ein etwas anderes Inventar. Aber man kann ja wirklich die Nutzer so viel genauer in Zielgruppen reinstecken und ganz andere Zielgruppen halt bilden, die du so wahrscheinlich mit den normalen Sponsored Advertising Formaten niemals bilden könntest. Richtig?
Ja, du sagst es halt ganz genau. Also was wir hinten raus auch an Zielgruppen bauen können, die es noch nicht gibt, ist es halt deiner freien Fantasie quasi der Lauf gelassen. Wir hatten, ich hatte früher mit einem anderen Kunden, die hatten dann sowas wie Spielzeugautos von Batmobile und sowas. Also von Comicbuchpersonen. Und wir sind halt hingegangen, haben jegliche Filme, die du bei Amazon Prime kaufen kannst, als Zielgruppen genommen oder die du gucken kannst. Wir haben jegliche Comicbücher, alles. Du kannst quasi das Shampoo, das jemand kauft, weil da Batman drauf ist und die Person dann mit dem Batmobil zeigen. Das ist halt wirklich, zu einem gewissen Grad bist du ja auch wieder in der Kreativität drin, die du sonst nicht hast, weil dein Produkt musst du aus so viel mehr Richtungen betrachten. Wir haben jetzt zum Beispiel, dass wir mit einem Proteinriegelhersteller auch arbeiten, die halt eben sagen, ja, ihr Proteinriegel ist halt mehr als der reine Sportriegel. Es ist halt ein gesunderer Snack. Also auch zu verstehen, okay, hier macht es auch Sinn, Süßigkeiten zu targeten. Leute, die auf Amazon Süßigkeiten kaufen. Hier macht es aber auch Sinn, dass man halt eben außerhalb des klassischen Fitnessbereichs einfach mal guckt. Ich meine, Fitness, da haben wir ganz, ganz viel. Aber hey, jemand, der Süßigkeiten kauft, jemand, der vielleicht ein direktes Konkurrenzprodukt kauft, ist vielleicht gar nicht so relevant wie jemand, der sich einen Snickers kauft.
Ja, total. Ich finde es voll spannend, aus welchen Quellen diese Zielgruppendaten kommen. Ne? Weil ne, ja. relativ einfach, ne, okay, man guckt, man kann halt irgendwie sagen, was, wonach suchen, wonach kaufen die Leute. Du kannst ja aber auch weitergehen, und das fand ich cool mit dem Beispiel eben, kannst ja auch sagen, okay, was haben sich die Leute eigentlich angeguckt? So, ne, das heißt, was haben die irgendwie bei Prime Video geguckt? Und dann halt sagen, okay, ich weiß, wir haben in den frühen Mustell-Tagen, haben auch gerade die DSP bekommen und so, da haben wir mit Till Schweiger zusammengearbeitet, und der hat in seinen Film hat er immer so einen bestimmten Stil, den er vertritt, und hat dann so eine Art Home-and-Living-Marke, wo so ein bisschen Klamotten, aber in erster Linie Einrichtungsgegenstände, so, die hat er halt produziert und halt, wollte er halt irgendwie verkaufen unter der Marke irgendwie Barefoot Living. Und dann konnten wir halt uns angucken, okay, wer hat denn überhaupt die Filme, die Till Schweiger irgendwie produziert hat, geguckt? Und das war auf einmal eine total passende Zielgruppe. Wir wussten, okay, das macht total Sinn, dass wir denen die Produkte zeigen. Das war irgendwie ein cooles Beispiel. Auf der anderen Seite kannst du ja auch sagen, okay, du nutzt die Signale oder du nutzt die Verhaltensdaten. Das heißt, wenn jetzt jemand unsere Produktseite besucht hat und nicht gekauft hat, also Warenkorb, so Abbrecher vielleicht, ne, kannst du die für Retargeting nutzen. Du kannst ja auch, meine ich, sogar Quellen, also Datenquellen außerhalb von Amazon, glaube ich, nutzen und anbinden, oder?
Ja, genau. Also das ist auch so eine Sache, die uns ganz wichtig ist, dass wir uns nicht nur auf die Amazon-Daten verlassen, weil eben dieser ganze Demand-Side-Kosmos, dieser ganze Display-Kosmos so groß ist, macht es nicht Sinn, sich nur auf eins zu beschränken, sondern auch eben Drittanbieterdaten wie Zeotab oder Axiom zu nutzen, wo wir halt eben zum Beispiel bei diesem Proteinriegelhersteller, wir haben dann über Axiom die Möglichkeiten, Leute zu targeten, die in Supermärkte gehen oder Hypermärkte, also Kaufland, Real, Rewe, Edeka, weil das sind die Orte, wo die User shoppen gehen, die am Ende des Tages das Produkt kaufen. Weil wir müssen ja auch bedenken, wenn wir mit einer Marke reden, es geht nicht immer nur um Amazon. Amazon ist für die einer von vielen Kontaktpunkten. Aber wir können halt eben auch Leute dazu durch halt eben Videowerbung oder halt durch den Reminder, dass es ein Produkt gibt. Und Amazon ist hier dann mehr der neue Otto-Katalog, als dass es wirklich nur eine reine Shopping-Plattform ist, sondern die Leute stöbern auch einfach auf Amazon. Und dann macht es halt Sinn, dir das Produkt zu zeigen, und dann gehst du hinterher in den Supermarkt und kaufst es dir aber da. Und trotzdem ist es für die Marke ein Win, ob sie es nun jetzt online gekauft haben oder nicht. Ne? Also das ist halt auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt einfach.
Ja, was ich krass finde, dass diese ganzen Zielgruppen, weil wir haben schon mal verstanden, also Thema Zielgruppendaten, User-Based-Targeting, unglaublich wichtig. Wenn ich jetzt eine Marke bin und ich mache bisher irgendwie mein Sponsored Advertising und so weiter, ich habe ja gar nicht die Möglichkeit, selbst zu gucken und zu erahnen, was es für Zielgruppenchancen überhaupt für mich gibt. So, darum hat Amazon ja wenige Player halt benannt, die jetzt auch eine eigene Lösung bekommen haben, so wie wir. Wo man aber sagen muss, es sei denn, ich sehe irgendwas nicht, vielleicht gibt es ja doch Möglichkeiten. Aber so über diese Vielfalt, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, wie sollst du als Marke denn überhaupt auf die Idee kommen, was man nutzen kann, so an kreativen Strategien?
Ja, das ist auch generell ein Thema, wo ich mit auch einer Marke schon drüber geredet habe. Stell dir mal vor, du hast, dein Marketing macht Influencer-Kooperationen und das Ganze auf Twitch zum Beispiel. Du kämst ja niemals auf die Idee, über Amazon DSP Twitch-Zuschauer von diesen bestimmten Influencern zu retargeten, um die dann letztendlich anzusprechen mit deiner Marke nochmal und das im ganzen Internet. Also du hast so viele Möglichkeiten, das ist halt schwierig, darüber den Überblick zu haben. Und das Einzige, was du so ein bisschen kannst, ist halt über Sponsored Display. So diese In-Market-Lifestyle-Segmente kannst du dir ja da schon ansehen. Aber auch selbst da ist es halt einfach in der DSP und hinterher in der Ausspielung nochmal ein bisschen filigraner. Und dadurch, dass wir Drittanbieterdaten mit reinnehmen können, dass wir ja aber auch sofort Publisher, wie du es schon mal eben angesprochen hast, wir können mit Publishern zusammenarbeiten. Das heißt so viel wie du eben gesagt hast, Spiegel oder sonst welchen Seiten und dort auch extra ausliefern, weil die zum Beispiel auch eine Kooperation mit deiner Marke haben. Amazon DSP wird leider viel zu oft auch immer noch nur als reine E-Commerce-Plattform gesehen. Dabei ist es halt in den letzten Jahren so viel mehr und es ist so eine Marktmacht, die dahinter steckt mit diesen Daten. Da kann meines Erachtens nach ein Facebook und Google wissen genau, dass sie da gerade einen großen Konkurrenten haben. Weshalb ja auch alle gerade versuchen, in den E-Commerce-Bereich mit reinzugehen. Ich meine, Amazon hat schon immer dieses Shopping, Google hatte schon immer, sorry, diese Shopping-Sachen mit drin. Und Meta versucht es ja auch in den letzten Jahren immer mehr, dass du auch da shoppen kannst. Wir sehen es ja auch ganz klar, TikTok hat es direkt verstanden, bau Shopping mit ein, weil das ist am Ende des Tages, wie die Leute, die am ehesten sagen, wofür sie bereit sind, Geld auszugeben, indem du siehst, wofür sie bereits Geld ausgeben.
Ja, ja, das hast du schön gesagt. So, das heißt, was man, glaube ich, jetzt hier schon mal so festhalten kann, ich kann als Marke gar nicht so diese Zielgruppe mehr erahnen, was so möglich ist. Ich kann euch auf jeden Fall dazu einladen, halt irgendwie uns immer Bescheid zu sagen. Ist auch nicht so, dass man da sonst was an Budget in die Hand nehmen muss oder sich irgendwie committen muss. Wir haben auch Kunden, die schalten irgendwie für 5.000 Euro halt irgendwie Kampagnen und probieren das Ganze mal aus. So, das heißt, man muss irgendwie da mal den Austausch, damit man es für sich überhaupt bewerten kann. Ja. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich finde, was auch noch, ich gerne auch noch kurz mit dir sprechen würde, ich kann ja die DSP, die wird ja auch trotzdem, also meine Kampagne werden ja auch auf Amazon ausgespielt, ne? Also ist ja, wir haben jetzt viel von außerhalb gesprochen, ja. Aber wir haben ja auch auf Amazon in der Suche und so nochmal spezielle Plätze, die dann befüllt werden.
Ja, genau. Also wir haben, ne, sei es halt, dass du auf Amazon auslieferst, gibt es halt auch verschiedene, ja, Größen, die es nur auf Amazon gibt. Was insoweit Sinn macht, wenn du einen User hast, der halt abends wieder am Browsen ist und hat aber dann die Tage zum Beispiel sich neue Kopfhörer angeguckt. Und jetzt in dem Augenblick ist er aber nach ganz anderen Sachen am Gucken. So macht es ja natürlich auch Sinn, dass wenn jemand gerade eh im Mood ist, ich bin so ein bisschen am Shoppen, so ein bisschen am Gucken, dass man dann sagt, hey, guck mal, die Kopfhörer hast du dir vor ein paar Tagen angesehen, möchtest du die vielleicht immer noch haben? Um die Person dann halt wirklich nochmal anzusprechen und abzuholen, weil das ganze Marketing-Ding ist ja auch eine Sache, wo befindest du dich gerade im Funnel, aber wo befindest du dich auch einfach im Kopf?
Ja.
Wenn du auf einer Nachrichtenseite bist, wo du gerade wirklich einen Artikel liest, also effektiv mit dem Inhalt dich stark am Beschäftigen bist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auf die Werbung drücken wirst, um dann quasi am Ende des Tages auf der Seite zu landen? Gegenüber, wenn du zum Beispiel gerade auf Amazon bist und dein Mut eh so ein bisschen, ich habe gerade Geld bekommen, mal gucken, was es so Schönes gibt. Ne? Dann kennen wir ja alle. Und dann bist du am ehesten erreichbar dafür, auch gerade ein bisschen Geld auszugeben oder halt mal ein bisschen mehr, wenn es dann halt schöne Kopfhörer sind. Aber deswegen hat halt auch Amazon als solches, als ich glaube, eine der 5 größten Webseiten in Deutschland von den Aufrufzahlen her, ja auch einfach ein Inventar, was super relevant ist.
Ja. Hast du mal, ein bisschen off-topic, aber hast du mal ausgewertet, ob die Kaufbereitschaft Anfang des Monats, wenn es Gehalt gab, höher ist als irgendwie so im letzten Drittel, wo das Gehalt eher weg ist?
Ich habe mich damit schon mal beschäftigt, ja, und ich habe es damals privat auch genauso herausgefunden. Also nicht nur privat, sondern halt bei einem alten Kunden haben wir genau das mal herausgefunden, wo wir dann dachten, wenn wir mal jemals einen Kunden haben, der so viel Geld hat, dass es egal ist, also so krass ausliefert auf der Plattform, dass es denen egal ist, dann wollte ich immer schon mal den Test machen. Weil ja, genau das sehen wir. Wir sehen zum Ende und zum Anfang des Monats meistens wirkliche Peaks, was das Kaufverhalten angeht. Außerhalb natürlich, wenn du Events oder sowas hast. Aber man sieht das, ja, das habe ich schon mal gemacht, ja, weil ich genau den gleichen Gedanken hatte.
Ja, das hast du charmant beschrieben. Dann lass doch noch mal kurz über die Darstellung der Kampagnen sprechen. Ne? Also mal ganz platt gesagt, gibt es die Display-Ads, das ist das, was ihr auch, ja, ich versuche dich mal fragen, ne? Also mein Verständnis gibt es irgendwie Display und Video. Ads gibt noch ein bisschen was darüber hinaus, aber da gibt es sicherlich noch mal ein paar verschiedene Unterschiede.
Genau, also klar, wir haben verschiedene Kanäle oder halt Werbeformate, die wir halt nutzen können. Ne? Du sagst ganz richtig, wir haben Video, wir haben Display-Ads, aber wir haben auch Audio-Ads, ne, ganzen Thema Podcasts und sowas. Und jetzt mit Spotify, mega geil. Also ich meine, wer von uns kennt nicht Seitenbacher und weiß sofort die Stimme im Kopf, die uns Seitenbacher Müsli verkauft.
Oder Ricola. Hier,
richtig, auch. Oder genau. Oder
Ikea ist auch sehr.
Ja, Ikea auch. Gebrandet. Genau, weil das sind einfach, geht ins Kopf und bleibt im Gehirn. Ist, war über Radio. Aber wir haben halt auch Streaming-TV, das heißt einfach wirklich auf dem größtmöglichen Bildschirm zu Hause Werbung zu machen, ist ein super geiles Ding als Video.
Nicht skippable, muss man auch sagen. Ne?
Nicht skippable, genau. Weil es ist im Gegensatz zum klassischen Fernsehen auch einfach so, du kannst nicht umschalten im Streaming-TV. Wenn jetzt die Werbung im klassischen Fernsehen auftaucht, schaltet man gerne auch einfach um oder sonst was. Und im Streaming-TV hast du halt einfach den Fall, das, was du ausgewählt hast, willst du ja gerade sehen. Deswegen hast du es ja angemacht. Daher guckst du dann halt eben die Werbung oder siehst die eben dann halt, wodurch du halt auch View-Through-Rates von 98% hast und sowas. Ja. Also das heißt, so viel wie die Sachen wurden zu 98% durchgeguckt. Das hast du im Klassischen, das hast du auch im Online-Video so gut wie nie durch dieses Non-Skippable in dem Augenblick. Und ja, Display, sei es halt eben, dass du Amazons E-Commerce-Werbemittel, die wir alle kennen das Produkt, dann hast du vielleicht noch eine Headline oder ein Logo und dann jetzt kaufen, jetzt informieren, wir kennen das alle. Und du kannst halt auch mit ganz eigenen Werbemitteln reingehen, die du selbst erstellst. Aber auch hier arbeitet Amazon ja mittlerweile mit Canva zusammen, damit du Werbemittel noch erstellen kannst. Also auch da haben wir eine große Bandbreite, mit der wir halt eben User einfach erreichen können am Ende des Tages.
Ja.
Um deine Botschaft zu erzählen, an dem Punkt, wo der User sich im Funnel befindet.
Ultra spannend, total. Hast du noch was, was für dich unbedingt jetzt noch in diese erste Folge mit rein muss? Weil ich habe schon gemerkt, wir kommen von einem zum anderen.
Richtig.
Und wir wollen jetzt in der nächsten Folge, wollen wir auch wirklich tief in das Thema Video einsteigen. Das ist ja so ein spannendes Feld, was sich da öffnet und so ein großes Feld. Heute geht es ja eher so ein bisschen um Basics. Was fehlt noch?
Ja, ich glaube, bei den Basics sind wir sogar relativ gut durch, weil ja, klar, wir haben mit einer Demand-Side-Plattform wie Amazon haben wir halt auch noch eigentlich auch Targeting-Möglichkeiten, die du so vom Sponsor-Display zum Beispiel gar nicht hast. Sei es halt eben, dass du ein Daypart-Targeting einstellen willst. Das heißt, du möchtest nur zu bestimmten Tageszeiten laufen. Sei es halt eben, dass du eine Frequency-Cap einbauen möchtest. Das heißt, so viel wie du möchtest, User nur eine bestimmte Menge an Werbung zeigen am Tag, in der Stunde, sogar in der Minute, glaube ich, geht. Aber damit kannst du natürlich einstellen, wie stark soll die Marke am Ende des Tages sichtbar sein für den jeweiligen User. Du hast halt nochmal eine sehr filigranere Ausspielmöglichkeit und kannst das in Verbindung mit diesen Zielgruppen halt am Ende des Tages so schön kombinieren, dass du jeden User genau da abholen kannst, wo er sich halt gerade befindet. In seiner Journey, in seiner Customer Journey. Ist er noch jemand, der noch gar nicht irgendwie, alle reden gern vom Flywheel, der noch gar nicht im Flywheel drin ist, weil er ist noch nicht wirklich, dass er deine Marke kennt. Also musst du ihm noch deine Marke oder sonst was zeigen. Weil am Ende des Tages, wenn wir über Retargeting reden, ist es ja auch immer wichtig, dass wir eine Basis haben, auf der wir Leute ansprechen können. Wenn dein Produkt komplett neu ist, wen sollen wir denn ansprechen? Wen sollen wir denn retargeten, also erneut ansprechen, wenn es keiner kennt? Da ist es immer die Frage, was macht Sinn für deine Marke? Was macht gerade Sinn für deinen User? Was macht Sinn für deine Planung? Also wir befinden uns gerade in Q4. Alle wollen Gas geben jetzt. Ne? Wir sehen es ja auch. Amazon wird in den nächsten Tagen das nächste Prime-Event haben. Auch da möchten alle dabei sein. Dann kommt der Black Friday, die Black Friday Week wieder, die Black Week. Und auch da werden natürlich alle wieder dabei sein wollen. Aber wenn du zum Beispiel, ja, ich bin zum Beispiel jetzt mal, nehmen wir ein ganz anderes Thema. Du bist ein nicht endemischer Kunde. Das heißt, dein Produkt als solches kannst du gar nicht auf Amazon verkaufen. Du willst Fitnessmitgliedschaften verkaufen. Macht es dann nicht vielleicht Sinn, als Fitnessstudio erst ab Januar Werbung zu machen? Wenn die Preise runtergehen, die Nachfrage generell wieder runtergeht, aber dann der richtige Zeitpunkt ist, den Leuten zu sagen, so, hey, hast du nicht Goals fürs neue Jahr? Geh doch mal ins Fitnessstudio. Ja. Und da ist halt immer ganz, ganz wichtig zu überlegen, was ist das Ziel deiner Marke, deines Produkts und wann macht es am meisten Sinn?
Alright. Wir können jetzt auch im Bereich endemisch, neu endemisch, ich gucke aber so ein bisschen auf die Zeit.
Ja, super, alles gut.
Und was ich vielleicht noch sagen möchte, ne, weil wir werden jetzt immer tiefer in das Thema eintauchen, ich glaube, das war ein cooler erster Aufschlag heute. Parallel findet das ja auch in anderen Formaten noch statt. So, das heißt, du hast jetzt neulich schon mal ein DSP-Webinar gegeben, jetzt wird es demnächst irgendwie das nächste geben. Da seid ihr auf jeden Fall herzlich zu eingeladen, könnt ihr irgendwie mit Flo direkt interagieren. Verlinken wir euch hier in den Shownotes. Und dann schauen wir mal, dass wir im Bereich Amazon DSP für euch das bestmögliche Verständnis schaffen, damit ihr bewerten könnt, okay, macht es irgendwie Sinn für meine Marke, steckt da ein Potenzial drin oder ist es vielleicht auch nicht das Richtige aus irgendwelchen Gründen. Was auf jeden Fall ganz wichtig ist, dass ihr es richtig bewerten müsst, dass ihr es richtig verstehen müsst. Das ist unsere Mission, das ist unser Ziel und damit laufen wir erstmal los, würde ich sagen.
Ja, da gebe ich dir 100% recht, weil am Ende des Tages, ich denke, unser Ansatz und auch bei dir, Florian, deswegen machst du das Ganze hier nur, Education. Education ist so wichtig, weil wenn du mit Leuten auf einer Wissensebene sprechen kannst, kann man zusammen viel mehr erreichen, als wenn man die ganze Zeit aneinander vorbeiredet oder von oben nach unten redet oder sonst wie. Zusammen erreicht man immer mehr als einsam, als einzeln.
Ja, und auch mehr, als wenn man einsam ist, ne?
So. Ja, das auch.
Ja, Flo, vielen Dank. Ich fand, das war eine echt coole Folge, hat großen Spaß gemacht. Dann überlegen wir uns nochmal irgendwie einen catchy Titel. Ihr werdet den jetzt schon sehen, wenn ihr die Folge hört. Und dann sehen wir uns hier bald wieder am DSP-Kaminfeuer. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.